Herzlich willkommen, der Podcast, der sich mit Themen rund um die Pflege beschäftigt. Diesmal ist unser Thema KI, also künstliche Intelligenz in der Pflege. Wie die in der Pflege helfen kann. Und da kommt immer so ein zentraler Satz: KI kann Pflege unterstützen, aber Menschen nicht ersetzen. Herr Deiters, gehen Sie da mit?
Ja, absolut. Pflege ist ganz klar Beziehungsarbeit und Pflege ist etwas, was sich zwischen zwei Menschen, dem zu Pflegenden und denjenigen, die pflegen, entwickelt. Und KI ist letztendlich irgendeine Technologie, die dem Pflegepersonal helfen kann, aber nie das Personal ersetzen wird, weil die Beziehung eine ganz andere ist als zu einem Menschen.
Okay, reden wir um den Nutzen. KI ist ja vor allem da wertvoll, wo sie medizinisches und pflegerisches Personal entlastet und ihnen dadurch mehr Zeit verschafft für diese konkrete zwischenmenschliche Arbeit. Welche Sektoren sind das, in denen künstliche Intelligenz entlasten kann? Haben Sie da mal ein konkretes Beispiel?
Ja, ein wohlbekanntes Beispiel ist dieses ganze Thema Sprachassistenz. Also in der Pflege wird extrem viel dokumentiert und in naher Zukunft werden wir die Pflegedokumentation nicht mehr schreiben oder tippen, sondern wir werden sie einfach einsprechen. Dahinter steckt eine KI und die produziert daraus dann die berühmte Pflegedokumentation. Auf die Art und Weise brauchen wir viel weniger Zeit für die Dokumentation, bekommen Freiräume, um uns an der Stelle den zwischenmenschlichen Beziehungen zuzuwenden. Und diese ganzen Dinge wie Dokumentation erstellen, Pflegeplanungen machen oder dann Tourenplanungen, solche Dinge können ja mit der KI viel leichter gemacht werden, indem ich einfach damit spreche. Wir reden aber auf der anderen Seite auch über beobachtende Tätigkeiten. Wir können über eine KI beispielsweise auch den Zustand oder die Veränderung eines Zustandes von Menschen beobachten und können auf die Art und Weise feststellen, ob eine Person schlechter drauf ist, gebrechlicher ist, ob sich der Gemütszustand ändert. Und dann kann die KI Hinweise geben an das pflegende Personal, dass da sich Veränderungen ergeben haben.
Da wären wir bei so Bereichen wie Gesundheitsüberwachung oder auch datengestützte Handlungsempfehlungen, was Sie jetzt beschrieben haben, ne? Dann gibt es noch den Bereich Assistenzsysteme. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Was können die?
Naja, Assistenzsysteme sind Systeme, die eine bestimmte Tätigkeit durchführen können. Stellen wir uns mal so einen KI-gestützten Roboter vor, der so Service-Funktionalitäten überbringt, wie so ein rollendes Tablett. Die könnte zum Beispiel zu irgendeiner Stelle fahren in einem Zimmer, wenn jemand da zum Beispiel einen Notruf oder so abgesetzt hat. Und oft ist ja ein Service-Ruf, eben ich möchte eine Flasche Wasser oder sonst was haben. Und dann könnte so ein Roboter da hinfahren und bestimmte Dinge ausliefern. Oder eine Pflegekraft ist da und braucht jetzt irgendwas, Mullbinden oder so. Und dann könnte der Roboter dann zurückfahren ins Stationszimmer. Da muss Material in Zimmer X gebracht werden und er könnte es dann dahin transportieren. Das wäre so eine klassische Service- und Transportfunktionalität, die durch KI unterstützt werden kann.
Sie sagen, der Roboter könnte das. Macht der das auch schon? Also passiert das schon in der Praxis?
Es gibt heute Systeme, die das tun. Wir haben auch solche hier an der Hochschule. Die sind tatsächlich autonom fahrende Fahrzeuge. Die würden auch Hindernissen aus dem Weg gehen, wenn die auf dem Gang zum Beispiel wären. Die sind ansprechbar im Sinne von fahr ins Zimmer 3 oder fahr ins Zimmer 4. Die können schon sehr, sehr viel. Aber es gibt auch noch ganz viele Alltagshürden, die die nicht meistern können.
Wie finden die Leute das? Wie reagieren die auf diese Roboter?
Ja, ganz unterschiedlich. Es gibt einige Menschen, die sowas natürlich strikt ablehnen und sagen, ich möchte nur mit einem Menschen zu tun haben. Wir stellen aber immer wieder fest, dass es auch genau die gegenteilige Haltung gibt. Es gibt so unterschiedliche Beispiele. Es gibt diesen Roboter Pepper, der ist ja so ein kleiner Clown und der kann so Bewegungen machen. Und er wird oft in Senioreneinrichtungen eingesetzt, um zum Beispiel so Mobilisierung durchzuführen. Der wird viel positiver aufgenommen, als ich erwartet habe. Da wird oft berichtet, dass sich beispielsweise auch Menschen, die vorher sehr ruhig waren, verschlossen waren, sich zurückgezogen haben, aktivieren lassen. Viele Leute finden solche Roboter oft drollige Kerlchen und reagieren dann gerne drauf. Es gibt auch eine Reihe von Studien, die gesagt haben, dass Menschen robotische Systeme ganz positiv finden, mit solchen Rückmeldungen wie, naja, es gibt Tätigkeiten in der Pflege, Waschen im Intimbereich, das ist eine schambehaftete Tätigkeit. Da lasse ich mich eigentlich lieber von einer Maschine als von einem Menschen pflegen. Ich persönlich finde das ein bisschen schwierig, diese Vorstellung, weil das für mich nicht gelten würde, aber auch, weil wir weit weg davon sind, dass Roboter solche Tätigkeiten in absehbarer Zeit überhaupt übernehmen könnten.
Welche Hilfssysteme oder Assistenzsysteme, die mit KI arbeiten, sind denn tatsächlich schon im Einsatz, in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern zum Beispiel?
Das Einfachste ist Alexa. Alexa ist ein Tool, sprachbasiertes Tool, kennen wahrscheinlich die meisten. Früher hatte ich den Hausnotrufknopf und habe ich auf den Knopf gedrückt, wenn ich Hilfe brauchte. Ganz oft hatte ich den Knopf nicht dabei und dann konnte ich auch nicht drücken. Ich kann jetzt aus jeder Situation im Haus einfach rufen, Alexa, hol Hilfe. Alexa fängt schon an, eine Art von Alternative zu so einem Hausnotrufsystem zu sein. Alexa ist ein Tool, wo ich, wenn ich mobilitätseingeschränkt bin, ganz viel Alltagshilfe habe. Alexa, öffne das Fenster, wenn ich da so eine Fensteröffnungsfunktion beispielsweise dabei habe. Alexa, mach mir eine Verbindung zu meiner Tochter, zu meinem Sohn. Dann kann ich plötzlich so eine Art Telefonverbindung aufbauen. Und nehmen wir jetzt mal Sprachassistenz in einer anderen Dimension. Wir haben damit quasi auch sofortige Übersetzungssysteme. Wenn Sie heute ins Krankenhaus gehen, wenn Sie dort einen fremdsprachigen Patienten haben, mit dem Sie nicht kommunizieren können, dann kann man heutzutage mit einer Übersetzungs-App trotzdem sprechen. Also man kann mit solchen Systemen, da ist ja Spracherkennung und KI hinter, eine ganze Menge von Assistenzfunktionen heute aufbauen, als Beispiel.
Unterstützungsmöglichkeiten auch für die Pflegesituation zu Hause. Fallen Ihnen noch andere Assistenzsysteme ein? Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Ja, so zur klassischen Unterstützung im Haus haben wir oft so Sensoren, Aktoren, die bestimmte Dinge feststellen. Automatische Herdabschaltung beispielsweise. Wenn ich jetzt irgendwie einen Topf mit Wasser auf dem Herd gestellt habe und vergessen habe, den Herd auszumachen, dann würde diese automatische Herdabschaltung früher oder später mal den Herd abschalten. Ähnliches gibt es für Wasserübertritt, also wenn ich jetzt die Badewanne volllaufen lasse und bevor sie überläuft, gäbe es Sensoren. Licht haben wir schon gesagt. Es gibt Erinnerungsfunktionen, die mich erinnern, meine Tabletten zu einem bestimmten Zeitpunkt einzunehmen. Das sind so Funktionen direkt im Hausumfeld.
Und da sind wir tatsächlich in dem Bereich, in dem ja auch die meiste Pflege stattfindet. Wir sind zu Hause, da würde das den Menschen dann tatsächlich helfen bei der Pflege.
Wenn wir den ambulanten Bereich ansprechen, finde ich, dass momentan ganz gut gedacht wird. Wir haben ja im Gesundheitswesen seit einiger Zeit die DIGAs, man sagt ja auch Apps auf Rezept. Und wir werden in sehr naher Zukunft auch sogenannte DIPAs bekommen, digitale Pflegeanwendungen. Und die richten sich dann tatsächlich an den Endverbraucher, also auch tatsächlich an den ambulanten Bereich, da wo die meiste Pflege durchgeführt wird, ans Zuhause, ans familiäre Umfeld.
Was kann sowas sein, so eine digitale Pflegeanwendung? Haben Sie ein Beispiel?
Ja, eine digitale Pflegeanwendung kann meine Alexa von eben sein, die jetzt ein Unterstützungssystem ist, kann ein System sein, ein technisches Assistenzsystem, das beispielsweise eine Lichtsteuerung startet, wenn ich nachts aus dem Bett aufstehe und zur Toilette möchte, sodass ich eine Lichtschaltung dahin habe. Dahinter kann wieder eine KI stecken. Die KI kann dann zum Beispiel beobachten, ob eine Unruhesteigerung entsteht, also ob jemand in dieser Woche vielleicht zweimal zur Toilette geht nachts, was vielleicht noch normal wäre, aber sich dann immer mehr steigert und demnächst 10-mal nachts aufsteht, dann hätten wir so eine Unruhe und dann kann ich dagegen ja so ein bisschen in der Pflege etwas tun. Oder wir können uns solche Tablets vorstellen, die eine Videokonferenz schalten zu Angehörigen. Wenn man die Angehörigen mit einbezieht, ich sage da gerne Pflegefamilie zu, dann gibt es mittlerweile auch digitale Anwendungen, die letztendlich die Pflegeorganisation ein Stück weit unterstützen. Da habe ich dann so einen gemeinsamen Terminkalender, wo ich sagen kann, morgen besucht der Sohn die Mutter, übermorgen die Tochter. Dann kann man Informationen dort mit eingeben, die kann man teilweise an einen ambulanten Pflegedienst weitergeben. Solche, nennen wir sie da auch ruhig Kommandozentralen, könnten in Zukunft dann als DIPAs, digitale Pflegeanwendungen, mitfinanziert werden.
Können Sie vielleicht noch mal genauer erklären, was hinter diesen Begriffen DIGAs und DIPAs steckt?
Ja, hinter dem Begriff DIGA stecken sogenannte digitale Gesundheitsanwendungen, sind ein Konzept, das wir seit 2 bis 3 Jahren in der Bundesrepublik haben. DIGAs, im Volksmund auch Apps auf Rezept, sind tatsächlich digitale Anwendungen, oft Apps, die mir mein Arzt verschreiben kann. Es gibt so ungefähr 50 bis 60 Apps, die werden zugelassen vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Pharmazie Berlin. Und die stehen in einem Katalog und sind prinzipiell verschreibungsfähig von Ärzten.
Wenn wir da mal ein Beispiel nennen würden, mir würde einfallen zum Beispiel eine App, die einem beim Abnehmen, beim gesunden Essen und Leben hilft.
Genau. Typisches Beispiel, es gibt solche Abnehmen-Unterstützungs-Apps, wo ich im Prinzip Essprotokolle beispielsweise führen kann. Und die Essprotokolle werden von der dritten Stelle ausgewertet und ich kriege dann im Hinterher Tipps, wie ich meine Essgewohnheiten verändern kann. Es gibt Apps zur Rauchentwöhnung. Es gibt auch Apps im psychologischen Bereich, wo ich unterstützt werde, oft um eine Wartezeit zu einer tatsächlichen Psychotherapie zu unterstützen. Die nächste Generation, neben den DIGAs, die wir bekommen werden, sind die sogenannten DIPAs, das sind digitale Pflegeanwendungen. Die sind tatsächlich für den zu Pflegenden und deren Angehörige gedacht. Davon gibt es heute noch keine zugelassenen, aber der Katalog ist eröffnet worden. Also wir werden in sehr naher Zukunft solche DIPAs bekommen. Die DIPAs kann ich bei meiner Pflegekasse beantragen. Und die Pflegekasse zahlt mir dann für meine DIPAs bis zu 53 € monatlich, wenn sie mir dann solche DIPAs genehmigt. Und das können jetzt Apps sein, die beispielsweise eine Leselupe darstellen über ein Handy oder eine Vorlesefunktion haben. Das können Erinnerungsfunktionen an Medikamente sein. Bei den DIPA sind aber auch sogenannte ergänzende Unterstützungsleistungen möglich. Das heißt, die App richtet sich nicht nur ausschließlich an den zu Pflegenden, sondern möglicherweise auch noch an die Pflegefamilie rund um den zu Pflegenden, sodass sie sich gegenseitig organisieren können. Auch das könnte von einer DIPA mit erledigt werden.
Sie haben jetzt ganz viele Beispiele gebracht, mit denen natürlich die Sammlung von Daten verbunden ist. Das sind ja auch zum Teil sensible Daten. Wir reden über Gesundheitsdaten, sehr persönliche Daten. Sehen Sie da auch Gefahren?
Ganz klar. Gesundheitsdaten sind die sensibelsten Daten, die wir eigentlich haben. Und insofern muss man schon aufpassen, welche Anwendung man nutzt. Das ist ja gerade das System, das wir in der Bundesrepublik gerade aufbauen, dass wir mit den DIGAs und mit den DIPAs besonders abgesicherte Anwendungen geschaffen haben. Also sind ja nicht irgendwelche Anwendungen, die wir aus dem App Store oder so uns runterziehen, wo wir nicht genau wissen, wo die Daten hingehen, sondern wir reden bei den DIGAs und DIPAs über Anwendungen, die letztendlich von dem BfArM, also dem Bundesinstitut, getestet worden sind, zertifiziert worden sind, sodass da keine datenschutz-nicht-konformen Dinge passieren und die Daten noch nicht weitergegeben werden.
Wenn wir mal international schauen, was würden Sie sagen, was die Entwicklung dieser Technologien betrifft, wie stehen wir in Deutschland da?
Ich glaube, dass wir momentan dabei sind, stark aufzuholen. Gerade für dieses Thema DIGAs und DIPAs werden wir vom Ausland sehr positiv betrachtet. Da sind wir fast schon Vorreiter. Sowas hat es in den anderen Ländern noch nicht gegeben. Grundsätzlich sind wir in Deutschland allerdings sehr zurückhaltend, insbesondere mit einer besonders starken Datenschutzvorstellung sind wir sehr zögerlich, was solche Themen angeht. Um uns herum sind Länder teilweise weiter, sowohl in der medizinischen Unterstützung als teilweise auch in der pflegerischen Unterstützung. Also solche Plattformen, wo sich eine Pflegefamilie, wie ich immer gerne sage, organisieren kann, gibt es in anderen Ländern sehr viel länger schon. Aber wir sind dabei aufzuholen. Wir haben auch letztendlich über einen Generationenwechsel ein starkes Bedürfnis, solche Technologien mittlerweile auch einzusetzen. Wir machen alle Online-Banking und Reisen irgendwie online mit digitalen Technologien unterstützt. Und dadurch schleichen sich solche Technologien so sehr in unser Alltagsleben ein, dass wir sie irgendwie an anderer Stelle auch irgendwie haben wollen.
Klar, bis auf die Gruppe, die wirklich überhaupt nicht digital ist, die gibt es ja auch, sind immerhin noch ein paar Millionen.
Ich finde es übrigens ganz wichtig, dass wir die Menschen im Auge behalten. Digitalisierung, so sehr das positiv für viele Menschen ist, ist eben nicht für jeden ein Segen. Und wir dürfen jetzt nicht einfach sagen, bloß weil die Mehrheit der Menschen Digitalität toll findet, verlieren wir die anderen aus den Augen. Wenn wir plötzlich keine Apotheken mehr vor Ort hätten für die älteren Menschen, weil jetzt eine große Zahl von Menschen E-Rezepte einlöst oder sonst wie. Dieses Thema ist für mich ein ganz wichtiges. Also auch wenn die Mehrheit eine Digitalisierung sehr positiv sieht und auch haben will, muss es eigentlich die Möglichkeit geben, eine Versorgung, auch eine qualitativ adäquate Versorgung für diejenigen zu haben, die das nicht wollen. Klar, also da muss es eine Grundversorgung geben, da muss der Staat auch für sorgen. Ich denke, Technik ist immer nur ein Hilfsmittel eigentlich im Hintergrund. Es geht eigentlich immer darum, eine Pflegefamilie aufzubauen, Interaktion und Kommunikation zu unterstützen, die Beziehung zwischen zu Pflegenden und Pflegepersonal zu stärken. Und das ist ein Thema, was natürlich von den Technikern oft nicht verstanden wird. Da gibt es schöne Beispiele, gerade auch bei den technischen Assistenzsystemen. Ich selbst kenne solche Dinge auch aus der eigenen Familie, wo man dann den Eltern ein Smartphone gegeben hat nach dem Motto, du kannst uns immer irgendwie erreichen. Und die andere Seite irgendwie das Smartphone gar nicht haben will. Und wir als Techniker uns überlegt haben, so schwierig ist doch gar nicht mit so einem Gerät umzugehen. Und man jetzt nach einer ganzen Zeit feststellt, eigentlich war nicht die Fragestellung, war das Gerät bedienbar oder nicht bedienbar, sondern die andere Seite hat gedacht, na, ich kriege jetzt ein Smartphone und ich werde nicht mehr persönlich besucht. Und das sind, glaube ich, die Dinge, über die man sich ganz intensiv Gedanken machen muss, dass man natürlich, insbesondere als ein älterer Mensch, in einem Sozialsystem lebt und das auch aufrechterhalten haben möchte. Jetzt kriege ich so ein Technikding, damit werde ich dann ruhig gestellt, aber da geht mir dann was anderes verloren, zum Beispiel die Interaktion mit der Familie. Und wenn man jetzt Technik entwickelt, muss man genau die Situation stärken, dass genau das nicht passiert. Insofern muss es eigentlich immer darum gehen, so eine partizipative Entwicklung zu machen. Ich kann irgendeine vernünftige KI-Entwicklung, die hinter den Weg in die Praxis findet, nicht entwickeln, ohne dass ich die Nutzenden einbeziehe.
Herr Deiters, ich danke Ihnen sehr, dass Sie Zeit für uns hatten.
Sehr gerne.